Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, es wird mal Zeit wieder, dass wir über die Entwicklung in der Free Agency sprechen, über die Entwicklung in der NFL, denn da ist in der vergangenen Woche enorm viel passiert. Trades, neue Wechsel, Spieler, die sich umentschieden haben, Teams, die sich umentschieden haben, Spieler, die durch die Medicals durchgefallen sind. Also da wollen wir euch mal heute so ein bisschen die Sieger und Verlierer an die Hand geben, damit wir einfach noch so einen kleinen Überblick machen, weil, wie gesagt, das ist einfach enorm viele Spieler, die dort hin und her gewechselt sind. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern heute meinen geschätzten Experten an der Seite, der schon ein bisschen länger schon das letzte Mal da wird und heute wieder mit dabei ist. Hallo Kevin, wie schön.
Hi, ich grüße dich. Und ja, ist ein bisschen her, ne? Ich bin überrascht, dass du meine Stimme noch kennst.
Ja, die kenne ich auf jeden Fall. Das ist sehr prägnant und ich meine, ich höre dich auch immer bei Sportradio Deutschland, so ist ja jetzt nicht. Also von daher, die Stimme vergesse ich nicht. ja, Kevin, ich habe es gesagt, wir wollen uns heute so ein bisschen mit Gewinnern und Verlierern beschäftigen in einer Woche, die, ja, vielleicht wenn wir insgesamt sehen, schon enorm viele Wendungen einfach hatte, weil enorm viel passiert ist, überall in jedem Teams. Wir haben Blockbuster-Geschichten unter uns, wir hatten es ja auch schon mal bei letzte Woche, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, was eigentlich passiert ist, Quarterback-mäßig, Trades und so weiter, aber ich finde auch in der vergangenen Woche ist halt enorm viel passiert und das macht, glaube ich, die NFL jetzt im kommenden Jahr nochmal spannender, als sie sowieso schon ist.
Ja, auf jeden Fall. Also normalerweise denkt man ja immer so, die Offseason ist die saure Gurkenzeit, wo tendenziell nicht so viel passiert. Klar, wir haben die Free Agency und wir haben den Draft, aber diese Offseason, finde ich, ist nochmal besonders, weil wirklich mehr denn je macht es für mich den Eindruck, dass wenn ein Dominostein fällt, dass dann die nächsten folgen. Also, und das ist ja wirklich das Prägnanteste in dieser Offseason. Also ich weiß gar nicht, ob man es genau beziffern kann, beziehungsweise benennen kann, was der erste Dominostein war, ob man da jetzt auf Deshaun Watson nur schauen möchte. Oder ob es Aaron Rodgers vielleicht sogar war mit seiner Vertragsverlängerung. Aber sehr spannende Sachen, die da bisher passieren. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass da auch noch das eine oder andere passieren wird.
Ja, ich denke, bis zum Draft, der nächsten Monat anstehen, ist mit Sicherheit noch einiges passiert. Denn dann gibt es ja noch einen großen Namen, der mit Sicherheit gerne noch ein neues Team haben möchte. Ob der Wunsch ihm dann noch irgendwie in nächster Zeit erfüllt wird, wird man mal sehen. Weil eigentlich so viele Spots für ihn sind gar nicht mehr so offen. Ihr werdet schon wissen, dass ich wahrscheinlich Baker Mayfield meine, der Quarterback der Cleveland Browns. Denn die Cleveland Browns, du hast schon ein bisschen anklingen lassen, Kevin, haben sich einen neuen Quarterback geholt mit Deshaun Watson. Ja, sehr spannende Personal, die natürlich auch in den letzten Wochen, nachdem dann klar war, oder beziehungsweise, glaube ich, letzte Woche Freitag, vorletzte Woche, Freitag, so ist richtig, dann ja wirklich an Brisanz gewonnen hat, als dann klar war, okay, es gibt keine Strafanklage gegen Deshaun Watson bei dem Fall, wo er 22 Frauen sexuell belästigt haben soll oder auch sogar mehr drüber gemacht haben soll. Jetzt hat er ein neues Team gefunden mit den Cleveland Browns, die eigentlich irgendwie schon draußen waren und dann auf einmal doch wieder drin gekommen sind, bekommt einen neuen Vertrag, 5 Jahre, $230 Millionen. Und das Krasseste ist, jeder einzelne Cent garantiert. Und sofern das auch sportlich verdient hat, müssen wir uns trotzdem natürlich, wenn wir das Statement dann nachlesen, Kevin, fragen, was das moralisch natürlich auch für ein Zeichen setzt.
Ja, da gehe ich mit. Also ähnlich wie du oder genauso wie du habe ich auch das Statement der Cleveland Browns, die Rechtfertigung, wenn man so möchte, gelesen. Und es war halt schon, also es war zum einen sehr ignorant, der ganze Umgang mit der Thematik. Und es wirkte sehr, sehr beschönigend, will ich fast sagen.
Also ja, vor allen Dingen kommt mir noch hinzu, dass der Anwalt, der alle Klägerinnen gegen Deshaun Watson gesagt hat, dass ihn kein einziges Team angerufen hat, wo ich mir ausdenke, das kann halt keine vernünftige Recherche dann sein.
Nee, also das birgt dann so ein bisschen die Grundsatzfrage zwischen Gerechtigkeit und dem, was gerecht ist. Und klar, wir beschäftigen uns hier mit American Football, mit der NFL, mit dem Sportlichen. Und ich glaube, wir können uns kurz fassen und sagen, dass Deshaun Watson sportlich über jeden Zweifel erhaben ist. Also das hat er bei den Houston Texans über viele Jahre bewiesen. Aber für mich oder sicherlich auch für dich geht es hier nicht nur um Sportliche. Wir reden hier von jemandem, der 22 Frauen angeblich sexuell belästigt haben soll. Und die Tatsache, dass die Beweislage nicht ausgereicht hat und er deswegen nicht schuldig gesprochen wurde, entlastet ihn meiner Meinung nach nur bedingt. Und um jetzt so ein bisschen den Bogen zu den Cleveland Browns zu spannen, um nicht zu sehr abzuschweifen, die Frage muss natürlich gestellt sein, wie geht das, eigentlich sind es nicht nur die Cleveland Browns, sondern alle Teams, die an ihm interessiert waren, also auch die Carolina Panthers, die Atlanta Falcons, die New Orleans Saints. Was sendest du damit eigentlich für ein Signal, wenn du so jemanden zu deinem Franchise-Quarterback, deinem Gesicht der Franchise, deinem Aushängeschild machst? Denn ja, es geht um Sportliche. Ja, die Franchises sind auf Erfolg getrimmt und nicht darauf, juristisch oder ethisch korrekte Entscheidungen zu treffen. Aber gerade beim Quarterback, finde ich, ist es enorm wichtig, welche Ideale und welche Werte er verkauft. Und Deshaun Watson, völlig unabhängig davon, wie dieser Case jetzt ausgegangen ist oder auch die Zivilklagen noch ausgehen werden, er ist gebrandmarkt, meiner Meinung nach völlig zu Recht. Und die Cleveland Browns haben sich damit oder werden sich sportlich verbessern, haben sich menschlich aber deutlich verschlechtert.
Ja, genau. Und ich meine, das kommt mir noch dazu, diese ganze Hängepartie mit, ich hatte es schon gesagt, mit Baker Mayfield, wo man erst gesagt hatte, um den Combine, ja, Baker Mayfield ist definitiv der Mann, mit dem wir in die Zukunft gehen wollen. Dann ja, wollte man Watson haben. Und dann war irgendwie klar, okay, die Browns sind raus und hieß dann wieder, ach ja, er ist doch unser Franchise-Quarterback und wir wollen noch mit ihm in die nächste Saison gehen. Und dann waren sie aber trotzdem immer wieder Watson mit dabei. Und dann hat auch Baker einfach zwischenzeitlich gesagt, Leute, das ist mir einfach zu bunt, ich möchte getradet werden, egal wie sich das Ganze ausgeht. Gut, jetzt, wie gesagt, würde es auch dazu kommen. Ich habe schon gesagt, viele Spots sind eigentlich nicht mehr offen. Also wenn man sich das wirklich anschaut, sind es wahrscheinlich nur die Carolina Panthers und die Seattle Seahawks, die ja auch ihren Franchise-Quarterback weggetradet haben. Ja, also von daher, das ist schon, wirklich Drama gewesen, vielleicht in Cleveland. Also die Journalisten haben mit Sicherheit fleißig was zu schreiben gehabt in den vergangenen Wochen. Da würden sich nicht drüber beklagen, glaube ich. Also das ist schon wirklich, ja, sehr, sehr komisches Zeichen. Aber wenn wir uns jetzt insgesamt die Browns angucken, Kevin, bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht so ganz, was ich mit dem Offseason anfangen soll. Weil klar, Deshaun Watson, sportlich, wie gesagt, Top-Mann, auf jeden Fall, du verbesserst dich auch sofort, je nachdem, ob er starten darf, ist es ja noch nicht so ganz sicher, ob er jetzt eine Sperre bekommt von der NFL oder halt nicht. Trotzdem, wenn ich es mir angucke, man hat Center JC Tretter entlassen, um Geld zu sparen, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Man hat Jarvis Landry entlassen, wobei er natürlich auch weg wollte, man hat sie nicht traden können. Und hat sich dann jetzt noch Jacoby Brissett geholt, nachdem man dann Case Keenum getradet hat zu den Bills als Backup. Und dann hat man jetzt mit Jakeem Grant geholt, 3 Jahre, 13,8 Millionen Dollar, wo ich mir frage, wofür kriegt ein Spieler, der eigentlich nie besser als Nummer 4 Wide Receiver gewesen ist, 13,8 Millionen Dollar für 3 Jahre. Also insgesamt finde ich, dass die Browns nicht so richtig viel gut gemacht haben, jetzt mal außerhalb von der sportlichen Entscheidung auf der Quarterback-Position. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob das reicht, um dann wirklich dann den nächsten Schritt zu machen.
Ja, besonders, weil sie für Deshaun Watson natürlich sehr viel aufgegeben haben. Ja. Und du hast es eingangs erwähnt, der Vertrag, den Watson bekommt, der ist komplett garantiert über 5 Jahre. Gut, jetzt kann man argumentieren, er bekommt im nächsten...
Das Ding ist ja, der Cap-Hit für dieses Jahr ist ja nur 1 Million.
Genau, weil man darauf wollte ich gerade hinaus, dass er in diesem Jahr nur 1 Million bekommt, weil sie wahrscheinlich damit rechnen, dass er eh suspendiert wird. Trotzdem bleibt eben die Frage, wie, also für mich, ich mag das nicht oder ich kann das nicht nachvollziehen, wenn Teams sich nicht entscheiden können, ob sie jetzt gewinnen wollen oder doch nicht und dann so einen moderaten Weg gehen, wie es die Cleveland Browns jetzt wieder gegangen sind. Die Entlassung von Jarvis Landry, wie du schon sagst, er wollte weg. Ich weiß nicht, ob er weggewollt hätte, wenn Deshaun Watson da schon sicher gewesen wäre. Ich bin mir gerade nicht zeitlich nicht sicher, ob der Amari Cooper Deal vorher oder nachher durchgegangen ist. Ich glaube danach.
Doch, der ging vorher durch, meine ich. Er ging vorher durch und danach kam die Entlassung, glaube ich. Ich meine, so war das.
Okay.
Irgendwie so relativ zeitig direkt nacheinander, glaube ich. Und aber es war schon vorher, glaube ich, die Trade-Geschichte um Jarvis Landry, also dass er unglücklich war, ja.
Ja, also es sind, ich bin da ganz bei dir. Der Sean Watson Trade, der überschattet alles so ein bisschen und man steht natürlich auch in dem, oder das Narrativ bestimmt dann auch so ein bisschen, wenn du dir dann so einen Quarterback holst, sportlich betrachtet, bist du irgendwie ein Gewinner in dieser Offseason. Also, weil ein Quarterback eben so wichtig ist. Aber die restlichen Moves, allen voran JC Tretter in der Offensive Line, habe ich gar nicht verstanden, da bin ich voll bei dir. Böse Zungen würden behaupten, wenn du jetzt Deshaun Watson hast, brauchst du auch nicht mehr die beste O-Line. aber trotzdem weiß ich nicht. Also die Browns werden sich, wie ich schon gesagt habe, verbessern im Vergleich zur Vorsaison. Die Frage ist, wie viel besser sie sein werden. Und dass dann ein Jeremy Grant so viel Geld bekommt, gut, er ist nicht der erste Wide Receiver, bei dem ich mir in dieser Offseason den Kopf kratze und mich frage, wieso er so viel Geld bekommt. Aber das war auch so ein typischer...
Christian Kock.
Ja, ja, ja. Also da reiht sich der Name eigentlich nur in eine lange Liste ein.
Ja, ja, und ja, und wie gesagt, das ist halt, was ich mir halt, frage, du hast halt, die Browns haben halt keine guten Receiver-Core. Ja, du hast Amari Cooper, okay, aber dahinter fehlt es dann halt einfach. Du hast einen David Njoku mit dem Franchise-Tag belegt, okay, gut, das macht auch schon irgendwie Sinn. Du hast dich dann von Austin Hooper getrennt, mit sich halt auch aus Cap-Gründen. Und du hast halt natürlich jetzt auch abgegeben, deine nächsten, deine drei Erstrunden-Picks sind dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Das heißt, ganz früh in der zweiten Runde einen Wide Receiver dir holen. Und du brauchst aber eigentlich mindestens noch ein oder zwei gute, weil wenn du anguckst, was die guten Teams alle in der Division haben, dann ist das vor allem gute Wide Receiver. Also du musst dir halt angucken, jetzt zum Beispiel bei den Bengals hast du drei gute Wide Receiver, die alle theoretisch gesehen darüber nachdenken könntest, die da in Doppeldeckung zu nehmen. Und halt auch die anderen Teams jetzt, wie die Broncos, wie die Chiefs oder so, das sind mindestens ein, zwei richtig, richtig gute. Und das hast du halt bei den Browns und das haben sich halt wieder nicht verbessert. Das kann ich dann ja nicht so ganz nachziehen. Wie gesagt, der Quarterback sportlich, wie gesagt, alles gut moralisch, finde ich das natürlich verwerflich. Da sollte man auch mal ein Zeichen setzen können an ihrer Stelle, aber gut, im Endeffekt, die Texans können jetzt neu starten mit Davis Mills, darauf freue ich mich schon sehr, hat sie auch wirklich gute Ansätze gezeigt und jetzt ist so dieses Thema erstmal, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht, da soll es ja dann auch, glaube ich, in den nächsten Wochen dann auch die Entscheidung geben, in dem Zivilcase, auch wenn er da immer wieder so ein bisschen sein Verzeugnisverweigerungsrecht besteht, aber ich glaube, da wird schon irgendwann ein bisschen auch Dynamik reinbekommen, böse Zungen würden ja behaupten, jetzt so viel Geld, jetzt kann er das auch außergerichtlich gerne, damit sie nie wieder etwas sagen. Big Ben lässt grüßen. aber ja, es ist, glaube ich, so, das war so der größte Name, glaube ich, der noch auf dem Markt gewesen ist, jetzt in den vergangenen Tagen. Und dann, Kevin, lass uns mal zu anderen Teams kommen, die besonders gut gewesen sind oder vielleicht auch natürlich nicht so gut. Und da würde ich, ich hatte es gerade schon ein bisschen kurz erwähnt, über die Buffalo Bills sprechen, die natürlich auch einiges gemacht haben sich von einigen Spielern getrennt, einige Spieler aus der Offensive Line entlassen. Insgesamt, aber trotzdem, finde ich, sind sie auf einem guten Weg, ihr Team weiter zu verstärken.
Ja, also bei den Buffalo Bills ist es für mich, klar, Von Miller ist so der Name, der die Free Agency so ein bisschen beherrscht hat. Aber es stimmt schon, wie du sagst, also die Offseason, die Bills haben viele Moves gemacht, wobei ich mich da auch gefragt habe, ich glaube, sie haben Cole Beasley zum Beispiel entlassen, wenn ich es, was mich da schon wieder ein bisschen überrascht hat, wo man dann sagen kann, gut, Slot-Receiver, aber war in den letzten Jahren eigentlich immer eine sehr verlässliche Anspielstation für Josh Allen, also den Move, den fand ich dann doch ein bisschen überraschend, aber ich glaube, viele Teams, gerade in der AFC, verfallen auch so ein bisschen in, ich möchte es nicht Aktionismus nennen, aber angesichts der Tatsache, dass sich die Broncos zum Beispiel so stark verbessert haben, dass sich die Chargers verbessert haben, dass die Chiefs immer noch ein Powerhouse sind, also dass die AFC generell so loaded ist, auch die Cincinnati Bengals haben ja extrem viel gemacht, dass ich das Gefühl habe, womit wir wieder bei dem Thema wären, ein Dominostein fällt, und die anderen folgen so ein bisschen. Und die Bills, klar, sie haben immer noch Josh Allen, sie haben immer noch Stephon Diggs, immer noch einen sehr guten Headcoach, immer noch eine starke Defense. Aber die Frage ist auch so ein bisschen, wie viel mehr Spielraum wäre da gewesen, sich noch stark zu verbessern?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich finde natürlich mit Jamison Crowder, den sie sich ja geholt haben, findest du jetzt eigentlich eine gute Option für einen Slot. Also auch da vielleicht so ein bisschen so eine jüngere Variante zu Cole Beasley. Und für mich eigentlich so das größte Need war so ein bisschen die Offensive Line, die ich finde halt auch gerade natürlich auch im Running Game so ein bisschen Lücken oder Probleme einfach gehabt hat, da wirklich Lücken freizumachen für die Running Backs, die es enorm schwer getan haben. Da muss man auch zugeben, dass Running Backs auch irgendwie so gar kein Thema irgendwie bei den Bills in Offseason gewesen sind. Also ich glaube, sie haben nur Duke Johnson geholt und naja, Duke Johnson ist zwar nice Option vielleicht im Passing Game, aber wirklich große Yards hat er in der bisher in der NFL als nicht aufgelegt.
Darf ich rein eine Frage, kurze und knappe Antwort, okay? Wir haben gerade darüber gesprochen, oder ich habe es angesprochen, sollten Teams nicht viel mehr All-In gehen? Es gab dieses Gerücht kurz, aber wenn du die Buffalo Bills gewesen wärst, hättest du den New York Giants einen hohen Pick für Saquon Barkley angeboten?
Nein.
Weil?
Ich glaube, ich hätte es nicht getan, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Barkley besser macht, weil ich finde, dass die Offensive Line, glaube ich, das größere Problem bei den Bills ist. Also ich hätte da eher drüber nachgedacht, noch mehr die Interior zu verstärken. Ich meine, sie haben es mit Roger Saffold gemacht, aber auch da hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass seine besten Tage so hinter sich sind. Aber gut, vielleicht, wenn du gesagt hast, okay, vielleicht ein Drittrunden-Pick, hätte ich es vielleicht versucht, aber mehr glaube ich nicht unbedingt.
Ja, okay, fair. Also die Frage wäre auch gewesen, ob die Giants bei einem Drittrunden-Pick schwach geworden wären.
Das ist die Frage, ja.
Aber ja, ich verstehe das Argument mit der Offensive Line auf jeden Fall.
Ja, aber du hast schon recht. Also man merkt schon, dass die Teams einfach, gerade in der AFC muss man einfach sagen, enorm aggressiv einfach zur Sache gehen. Gut, klar, man muss einfach zugeben, da sind enorm viele junge, talentierte Quarterbacks jetzt einfach in dieser Division oder in dieser Conference. Das ist schon echt krass. Also da gibt es wieder, glaube ich, ähnlich wie in der vergangenen Saison, enorm harten Fight darum, wer am Ende die 7 Playoff-Plätze sich holt. Also das werden wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Wir wollen jetzt mal eine kurze Pause machen und uns dann mit vielen weiteren Teams beschäftigen, denn es gab ja nicht nur Deshaun Watson und die Bills, sondern es gab noch genug weitere Moves. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Ja, und jetzt wollen wir uns natürlich mit den weiteren Teams, Gewinnern und Verlierern beschäftigen in der Free Agency und uns natürlich mit einem Team beschäftigen. Kevin, wir wollen uns mit den Tampa Bay Buccaneers beschäftigen. Ne? Wir hatten ja den Rücktritt von Tom Brady und irgendwie seitdem hat man das Gefühl, dass die Buccaneers nochmal einen draufgelegt haben, was sie sich an Spielern geholt haben. Also da hat man wieder die Auswirkungen gemerkt, wenn man einen guten Quarterback hat und dann natürlich automatisch in der Super Bowl Bubble ist, wie man sich alles noch geholt hat. Austin Hooper ist, beziehungsweise Logan Ryan ist gekommen, Russell Gage ist gekommen, man hat Carlton Davis halten können, Shaq Mason ist per Trade gekommen. Ja, die Buccaneers, die werden weiterhin sehr gut sein.
Ja, da kann man, ich möchte nicht sagen leider, aber da kann man von ausgehen. Und es ist schon faszinierend, oder wie nah oder wie schnell sich das binnen einer Entscheidung ändern kann. Also Tom Brady tritt zurück, offiziell, und plötzlich sind die Tampa Bay Buccaneers quasi im Rebuild. Also wir reden von Spielern, die aufhören, wir reden von Spielern, die, ich glaube, Ali Mappet ist ja zurückgetreten. Wir reden von Spielern, die angeblich weg wollen, weil sie anders, oder es macht keinen Sinn, sie zu halten. Stichwort Chris Godwin, der dann jetzt auch verlängert hat und gesagt hat, Tom Brady-Effekt, ja. Also die Buccaneers sind, da muss man loben. Also kann ich nicht anders sagen, denn sie haben gegambelt so ein bisschen. Sie haben ja auch gesagt, ich glaube, General Manager Jason Licht hat gesagt, es gab schon vor dem offiziellen Rücktritt Indizien, dass Brady zurückkehren könnte. Wahrscheinlich hatten sie auch deswegen keinen wirklichen Plan bis dahin. Aber ja, kann man kurz halten, die Tampa Bay Buccaneers werden in der kommenden Saison auch gut sein. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr auf Tom Brady eingehen, aber ich weiß, wir sagen das gefühlt jedes Jahr, dass er irgendwann schlechter werden wird. Und ja, ich weiß, er war letztes Jahr im MVP-Rennen und er war der Passing Yards Leader und hat extrem viele Touchdowns geworfen und sah quasi aus wie in seiner Peak Time. Aber es wird der Moment kommen und ich glaube, Tom Brady provoziert das gerade so ein bisschen, wo er länger spielen wird, als er sollte. Und ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster und sage, es wird in der Saison passieren. Aber er hat ja auch schon gesagt, so ja, vielleicht auch noch übernächste Saison. Und spätestens dann mit, was weiß ich, 63 oder wie alt er dann noch immer ist, wird es dann der Fall sein. Und ich glaube aber in jedem Fall, dass es zur Storyline der NFL einfach enorm viel beiträgt, dass wir uns auf ein weiteres Jahr mit den Tampa Bay Buccaneers und Tom Brady freuen können. Auf die Bandwagon-Fans freue ich mich jetzt weniger, aber es ist nun mal schon, ob man ihn nun mag oder hasst, wenn Tom Brady spielt, schauen dann doch alle zu.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das macht auch natürlich dann noch das erste Spiel der NFL in Deutschland mit Tom Brady, glaube ich, nochmal ein bisschen interessanter, die Buccaneers, als wenn du dann ja, vielleicht Blaine Gabbert als Quarterback hättest bei den Buccaneers, was ja dann gehandelt wurde. Also man kann ihn mögen oder nicht, aber trotzdem ist es immer schöner, ihn schön anzuschauen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt der große Fan von ihm sein muss. Aber wir wissen halt, wenn er halt spielt, dann ist es meist relativ gut, dass du dann einen hochklassigen Football einfach sehen kannst. Und ich meine, dadurch, dass er viele von der NFC in die AFC gegangen ist, ist sowieso die NFC ja ein bisschen schwächer geworden. Und da ist natürlich dann auch er, auch wenn er mit seinen ja, 44 mittlerweile schon sehr im fortgeschrittenen Alter ist, natürlich dann auch profitiert er natürlich auch ein bisschen davon, wenn er so ein paar Top-Leute wie so ein Von Miller zum Beispiel dann lieber in die AFC geht. Da hat er ein bisschen weniger harte Pass-Rusher, die ihn dort irgendwie aus dem Leben hauen könnten. ja, lass uns natürlich über weitere Gewinner und Verlierer sprechen. Und du hast ja auch schon erwähnt gehabt, die Los Angeles Chargers. Sie gelten ja immer als Team, was sehr, sehr gut ist, was immer wieder Möglichkeiten auch hat, was immer als Top-Team bezeichnet wurde, aber es nie geschafft hat. Aber jetzt, ja, meine Güte, also was soll man da sagen? Man holt sich den besten Cornerback wahrscheinlich der vergangenen Saison mit JC Jackson. Man hat sich einen Khalil Mack geholt, dann zu da noch die Defensive Line mit Austin Johnson und Sebastian Joseph Day verstärkt. Gerald Everett ist dazugekommen als Tight End. Ja, das sieht schon sehr gut aus, was die Chargers da gerade hinstellen. Vielleicht noch ein bisschen Offensive Line noch ein Thema, aber das ist schon trotzdem sehr, sehr gut.
Ja, die Chargers machen es genau richtig. Sie investieren in dem Moment, in dem Justin Herbert noch günstig ist. Die Verpflichtung von Khalil Mack, großer Name, sicherlich immer noch die Fähigkeit, Impact zu haben, so ein bisschen wie Von Miller, würde ich behaupten. Ist natürlich eine brutale Defensive Line. Also die Edge Rusher jetzt mit Joey Bosa und Khalil Mack. Also meine Güte. Und als wäre das dann für den gegnerischen Quarterback nicht schlimm genug, weil er kaum Zeit hat, ist dann eben in der Secondary ein JC Jackson, der letztes Jahr die, also wenn Quarterbacks in seine Richtung geworfen haben, hat er, glaube ich, die geringste Completion Percentage zugelassen. Also das ist schon stark, allein auf der Defensive Side of the Ball. Offensiv, Justin Herbert, immer noch überragender Quarterback. Ich bin gespannt, ob er in diesem Jahr nochmal einen Schritt machen kann. Ich bin sowieso gespannt, wie dann die Offense tatsächlich aussehen wird, weil, ohne jetzt zu schlecht über die einzelnen Spieler zu reden, aber es war ja klar, dass sie ein bisschen überbezahlen werden müssen, wenn sie Mike Williams halten möchten. Trotzdem bin ich ein bisschen skeptisch, was die Skill Position Players angeht. Austin Eckler, gut. Keenan Allen, einer der besten und eher wahrscheinlich auch unterschätzten Receiver in der NFL. Aber das Duo aus Keenan Allen und Mike Williams überzeugt mich dann eben nicht so sehr. Deshalb, da bin ich dann eher noch ein bisschen skeptisch, ob das für das Ziel, das man natürlich haben wird. Denn wenn du den Khalil Mack holst, wenn du den JC Jackson so viel Geld gibst, dann möchtest du innerhalb der nächsten Jahre, bevor dein Quarterback teuer wird, natürlich erfolgreich sein. Und da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das reicht.
Ja, da bin ich sogar bei dir, weil ich hab's ja schon, wir hatten es ja schon noch vorhin ein bisschen, dass man halt viele gute Wide Receiver braucht, viele Waffen für einen Quarterback. Und ja, natürlich, du hast Keenan Allen und Mike Williams, die beide gute Wide Receiver sind, aber da fehlt halt so die gute Nummer 3 halt, die du halt andere Teams halt haben. Klar, es gibt nur den einen oder anderen auf dem Markt, einen Jarvis Landry zum Beispiel, einen Julio Jones, wenn er denn fit ist, nachdem er entlassen worden ist bei den Tennessee Titans. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten, auch sich mal nochmal zu verstärken, weil ich finde auch, da muss auch noch was kommen, weil, wie gesagt, man hat es wirklich sehr gut gemacht, man hat die Defense, die jetzt vergangenen Jahr jetzt nicht so stark gewesen ist, nochmal verstärkt, auch gerade natürlich in der Front hat man dafür nochmal enorm was investiert einfach, man hat ja noch enorm viel Capspace, so ist jetzt nicht, man hat das Team mit dem meisten Capspace, also von da ist es schon noch sinnvoll gewesen, das auch zu nutzen, aber ich bin auch bei dir, man kann noch mehr machen, man kann sich noch ein bisschen mehr Spieler raussuchen und vielleicht dann wirklich nochmal irgendwie eine dritte Option sich einfach dazu holen, vielleicht auch einen erfahrener Spieler wie einen Emmanuel Sanders, einen Cole Beasley, das sind ja auch noch zwei Namen, die auch noch auf dem freien Markt zur Verfügung stehen, auch wenn sie schon ein bisschen fortgeschrittenen Alter sind, aber das ist ja kein Problem, wenn sie noch weiterhin ihre Leistung zeigen können, also bin ich gespannt, ob sie da nochmal zuschlagen werden oder ob sie das erst im Draft dann angehen, aber ich prinzipiell musste eigentlich schon noch irgendwie nochmal so eine vernünftige, solide dritte Option kommen, weil auch die AFC West, muss man ganz ehrlich sein, Kevin, die ist schon richtig, richtig stacked und wenn wir uns dann mit den Las Vegas Raiders beschäftigen, die ja Devonta Adams sich per Trade geholt haben, also den besten Wide Receiver ihm glaube, 29 Millionen Dollar pro Jahr bezahlen, was schon enorm viel Geld ist. Aber natürlich auch trotzdem, das sind, ja, sie machen viel richtig, weil sie dann auch Chandler Jones sich dazugeholt haben. Also auch da merkt man, was in der AFC West gerade an Aufrüsten stattfindet. Das ist schon eine ganz, ganz hohe Klasse.
Ja, die Las Vegas Raiders standen ja in dieser Offseason vor einer richtungsweisenden Entscheidung, die sich dann eher dahin entwickelt hat, dass es gar keine Entscheidung war. Also, du hast es schon erwähnt, die anderen Teams der Division rüsten mächtig auf und dadurch stellte sich für die Raiders die Frage, okay, entweder wir ziehen mit oder wir reißen das Ding komplett ein. Und die Problematik war, einreißen war irgendwie keine Option, weil klar war, dass sie Derek Carr halten würden. Und wenn du Derek Carr hältst, dann musstest du in dieser Division halt wirklich all in gehen, um irgendwie mitzuhalten. Darüber hinaus, gut, Russell Wilson ist jenseits der 30, hat jetzt aber gesagt, er möchte noch 10 Jahre spielen. Das sei mal dahingestellt. Aber denn Justin Herbert wird in den nächsten Jahren nicht weggehen. Denn Patrick Mahomes wird in den nächsten Jahren nicht weggehen. Heißt, wenn du die Las Vegas Raiders bist und du hättest dich dafür entschieden, zu akzeptieren, dass du die nächsten Jahre halt keine Chance hast, in dieser Division irgendwie ein Wörtchen mitzureden, dann hätten wir nicht von 1, 2, 3 Jahren gesprochen, sondern von wahrscheinlich 5, 6, 7 Jahren. Und mit dem Move für Devante Adams hat man sich jetzt sicherlich nicht über 5 Jahre oder 6 Jahre kompetitiv gemacht. Adams ist ja auch schon 29, also jetzt auch nicht der Jüngste. Aber du sendest damit ein richtiges Signal, ein sehr wichtiges Signal. Und zwar, dass du nicht bereit bist, Jahre abzuschenken, nur weil die Konkurrenz sich extrem verbessert hat. Und mit allem, was, ich meine, man muss ja das dazu sagen, die Las Vegas Raiders standen letztes Jahr in den Playoffs. Sie haben viele überrascht, sie haben einen guten Kader, hatten sicherlich mit Off-the-Field-Issues zu kämpfen. Aber ich finde den Move für Devante Adams, auch wenn er sehr kostspielig war, gut. Du gibst Derek Carr damit eine weitere Waffe. Die beiden kennen sich aus dem College, haben da schon gut harmoniert. Und Chandler Jones kommt von den Cardinals, den hast du auch angesprochen. Also auch die Defense wurde verstärkt. Und ich bin gespannt. Die Raiders gehen trotzdem als wahrscheinlicher Außenseiter in dieser Division in die nächste Saison. Aber wie schon gesagt, das haben sie auch letzte Saison ziemlich gut gemanagt.
Ja, da bin ich definitiv bei dir, dass sie das sehr gut hinbekommen haben. Ich meine, sie haben ja noch nicht per Trade Rock Yassin geholt, den Cornerback von den Colts, und dafür Yannick Ngakoue abgegeben. Also da ist schon noch ein bisschen was zu tun. Klar, man hat auch noch einiges zu erledigen. Also man hat sowohl Nick Kwiatkowski als auch Cole Littleton beide entlassen. Muss aber auch, glaube ich, da ganz ehrlich zugeben, beide haben nie das erfüllt, was man sich damals gehofft hat. Da hat man sie 2019 oder 2020, glaube ich, gesigned. Ich müsste 2020, glaube ich, gewesen sein. Da muss man auch schon sagen, dass man auch da einfach die Zeit war, sich dann noch für neue Spiele zu entscheiden. Da ist aber trotzdem, wie gesagt, die Nachfolger, bin ich noch nicht so ganz sicher, ob das da auch reichen wird, um mit der starken Division auch zu bestehen, weil, wie gesagt, da ist enorm viel Qualität einfach mit dabei. Aus deutscher Sicht natürlich auch sehr interessant, dass Jakob Johnson mit dabei ist natürlich. Dann werden wir natürlich noch genau drauf schauen, da man ja Alec Ingold verloren hat, da die Miami Dolphins für ihn, ihm den 2-Jahres-Vertrag für 6,5 Millionen Dollar gegeben haben. Da sprechen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen kurz drüber. Aber insgesamt, glaube ich, sind sie auf einem guten Weg. Klar, natürlich, es ist enorm schwierig in der Division, du hast schon angesprochen, weil sie einfach so stark besetzt ist, da natürlich Fuß zu fassen. Aber trotzdem, ich glaube, die Raiders, sie haben uns schon bewiesen, dass man sie nicht unbedingt unterschätzen sollte. Also von daher, lasst uns dann doch gleich noch kurz im Abschluss dieses Teil ist dann auch zu den Kansas City Chiefs gekommen, die ja auch ein bisschen was gemacht haben. Man hat sich Juju Smith-Schuster geholt, man hat Orlando Brown jetzt schon den Franchise-Tag gegeben, Justin Reed hat man sich geholt für 3 Jahre, 31,5 Millionen Dollar, und hat jetzt noch Corey Coleman geholt, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, da er schon ein Jahr draußen gewesen ist und auch glaube ich, gesperrt war zeitweise. Also von daher, da ein gewisses Risiko, was man eingeht, was ich angesichts der vorhandenen Spiele nicht so ganz nachvollziehen kann.
Ja, für mich war gerade der Juju Smith-Schuster-Deal wichtig für die Chiefs. Also wir reden von Tyreek Hill, wir reden von Travis Kelce, wir reden natürlich von Patrick Mahomes, aber du hast es schon mehrmals gesagt, du brauchst mehrere Waffen in der Offense. Und wenn du einen Patrick Mahomes hast, der schon bewiesen hat, dass er jegliche Receiver, die man ihm gibt, irgendwie vernünftig einbinden kann. Juju Smith-Schuster gibt dem Team halt nochmal eine andere Qualität. Man muss ein bisschen schauen, wie kommt er dann wirklich zurück, aber er hat ja selber auch gesagt, it's all about winning, sonst wäre er bei den Steelers geblieben. Die Chiefs geben ihm eine gute Chance zu gewinnen. Alles in allem, der Move für Justin Reed ist dann jetzt ein bisschen die Frage, was passiert mit Tyrann Mathieu, der ja auch so ein bisschen der, nicht vielleicht nicht der Leader, aber einer der Leader in der Defense war, gerade in der Secondary. Also bei den Chiefs ist es so ein bisschen, der Franchise-Tag für Orlando Brown hat mich auch überrascht, weil ich mir dachte, die Tatsache, dass sie ihn verpflichtet haben, also für ihn getradet haben von den Ravens, ab da war ja eigentlich klar, dass sie ihn halten würden. Heißt, die Tatsache, dass man ihm jetzt den Franchise-Tag gibt, anstatt ihn gleich langfristig zu verpflichten und den Deal vielleicht so zu strukturieren, dass man jetzt vielleicht noch mehr Flexibilität hat, das habe ich nicht ganz verstanden. Stattdessen zahlt man ihm jetzt Top 5 Salary für einen Tackle. Also ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Aber alles in allem solide Offseason für die Chiefs bisher. Ist wahrscheinlich das Team, wo man am ehesten noch sagen kann, eindeutige Baustellen, klar identifizierbare Baustellen erkenne ich jetzt nicht. Einfach weil die Offense stark ist auf gefühlt jeder Position. Die Offensive Line haben sie ja adressiert, schon in der letzten Offseason. Und in der Defense muss man halt schauen, wie gut der Pass Rush dann langfristig funktioniert. Also Chris Jones hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, grundsätzlich, seit er seine Vertragsverlängerung bekommen hat. Aber da hätte man vielleicht noch was machen können. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch Möglichkeiten sind von Spielern, die noch auf dem Markt sind. Aber wenn es so eine Baustelle gibt, eine kleine, die Chiefs noch adressieren könnten, um sicherzustellen, dass sie auch auf der Defense gut aufgestellt sind, dann wäre es wahrscheinlich der Pass Rush.
Also für mich eigentlich sogar Frank Clark, glaube ich, noch die größere Enttäuschung. Also ich finde auch, er hat das vergangene Jahr jetzt nicht so performt. Er hat dann auch wirklich, der hat auch mehr von der Präsenz, glaube ich, von Jones profitiert, als da wirklich selbst Druck kreieren können. Und vielleicht das Einzige, wo man wirklich drüber nachgehen, ist halt so ein bisschen so die Secondary, da man auch den Honey Badger Tyrann Mathieu wohl verliert. Zumindest ist er noch nicht unter Vertrag genommen irgendwo. Man hat Charvarius Ward an die 49ers verloren, die ja ihm mal einen dicken Vertrag, 3 Jahre, 40,5 Millionen Dollar gegeben haben. Und damit knallt er natürlich auch in. Das ist natürlich auch Geld, was die Chiefs ihm natürlich nicht so in dem Maß natürlich geben können, was er da vielleicht dort bekommen hat. Also da könnte ich mir noch mal vorstellen, dass da ein bisschen was passiert. Man hat Mike Hughes geholt, beziehungsweise Mike Hughes geht, so ist es richtig. Also da wäre noch ein bisschen, wo man mit Zielrichtung dann mal Richtung Draft gucken könnte, beziehungsweise bis dahin, weil auch da gibt es auch den einen oder anderen, der vielleicht dem Team auf jeden Fall dort helfen könnte. Ja, dann wollen wir jetzt eine kurze Pause machen, gleich zurückkommen, denn wie gesagt, es gibt natürlich auch einige Verliererteams, mit denen wir reden müssen und vor allen Dingen ein Team, wo wir gefühlt eigentlich immer als Verlierer drüber reden, aber dazu gleich mehr hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und lass uns noch, dann wollen wir weitersprechen über die weiteren Teams und auf jeden Fall kurz erwähnen, dass die Cincinnati Bengals natürlich auch, ich glaube, sind wir uns alle einig, relativ viel gut gemacht haben. Ein Team, was ja im Super Bowl stand im vergangenen Jahr oder in der vergangenen Saison, das war dieses Jahr nämlich, und haben sich echt gut verstärkt, haben das größte Thema, was sie hatten, O-Line angegangen, haben sich Alex Kappa, Starter bei den Buccaneers geholt, Ted Karras, Starter bei den Patriots geholt und Lyle Collins, der von den Dallas Cowboys kommt, also auch alles drei Teams, die für gute Offensive Lines bekannt sind und sich dann wirklich ja die Position verstärkt, die man wirklich brauchte. Klar, das sind alles keine günstigen Verträge, aber man muss auch einfach sagen, man muss den Quarterback schützen und damit dürfte das Team noch gefährlicher werden. Das waren sie schon in der vergangenen Saison, als sie über 70 Sacks zugelassen haben. Und jetzt dann nochmal dazu zuzulegen, also das wird sehr, sehr spannend. Das wird auch mit Sicherheit Jonah Williams, dem Left Tackle, nochmal helfen, dass er da noch so erfahrene Jungs an seiner Seite hat, die auch schon viel erlebt haben. Und das ist ja echt gut, was die Bengals da gerade zusammenschustern. Ich meine, wir haben schon mit Browns kurz gesprochen, das wird natürlich für sie dann auch eine große Herausforderung werden. Dann lass uns mal, Kevin, so ein bisschen auch zu den Verlierern kommen, die wir haben, denn ja, man muss ganz ehrlich sagen, es gibt das eine oder andere Team und da müssen wir halt über die Green Bay Packers sprechen. Klar, man hat mit Aaron Rodgers verlängert, hat eben einen sehr teuren Vertrag gegeben, kann man darüber diskutieren, ob er das wert ist oder nicht, ob man es hätte geben sollen oder nicht. Vielleicht hätte er auch ein bisschen Geld wegnehmen sollen, damit das Team sich noch ein bisschen mehr Spieler hätte holen können. Aber natürlich trotzdem, insgesamt ist man eher schlechter geworden als besser.
Ja, also die Packers sind definitiv, leider muss man sagen, einer der Verlierer. Was ein bisschen merkwürdig ist, wenn man eben, wenn du mit dem zweifachen MVP um 3 Jahre verlängert hast und den vielleicht besten Quarterback der Liga weiterhin in deiner Franchise halten konntest, aber wir haben ja vor der Pause schon über den Abgang von Devante Adams gesprochen, der den viele, glaube ich, lieb gerne kleinreden, weil sie eben sagen, ja, Aaron Rodgers macht das schon, der hat auch schon mit weniger gearbeitet, aber effektiv steht meines Wissens aktuell nur Lazar im Roster auf der Receiving Position. Ich glaube, Valdez Scantling ist Free Agent. Equanimee St. Brown ist jetzt für den Chicago Bears gegangen. Gut, du hast noch Randall Cobb, aber Slot Receiver würde ich jetzt mal ausklammern. Also gerade offensiv ist es bei den Packers halt schon schwierig. Dann hast du dich von Za'Darius Smith getrennt, einen deiner Pass-Rusher.
Der vorhin eben auch noch zu den Vikings gegangen ist, also zu seinem Divisionsrivalen, was natürlich normal mehr wehtut.
Ja, auf jeden Fall. Also alles in allem ist es natürlich wieder so ein klassischer Fall seitens der Packers, wo man sich wo es so wirkt, als würde man sich darauf ausruhen, dass man ja Aaron Rodgers hat. Und ich will es jetzt nicht komplett verurteilen. Die Sache mit Devante Adams war ja auch so, man hat ihm... Nein, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Für mich sind die Packers daran schuld, dass Devante Adams jetzt zu den Las Vegas Raiders wollte, weil es die letzte Saison, also sie haben, es gibt ja hier die Berichterstattung, dass sie ihm mehr Geld geboten haben, aber er halt einfach weg wollte. Und meine erste Reaktion darauf, die ich nach wie vor vertrete, ist ja kein Wunder, wenn sich in der letzten Saison, als Devante Adams schon um einen langfristigen Vertrag gebeten hat, alle im Front Office und gefühlt jeder in dieser Packers-Organisation nur darum gekümmert hat, was denn Aaron Rodgers macht. Klar, der Quarterback ist wichtig, klar, Aaron Rodgers ist das Gesicht dieser Franchise, aber welches Signal sendest du denn damit dann auch an Devante Adams? Und dass er dann im Nachhinein nach dem Franchise-Tag und dann letzten Endes sagt, ey, ganz ehrlich, ihr habt mich die ganze letzte Saison warten lassen, weil ihr Augen dafür hattet, was passiert mit Aaron Rodgers, wie können wir Aaron Rodgers glücklich machen, hoffentlich bleibt Aaron Rodgers, bla bla bla, verständlich, wie gesagt, aber Devante Adams wurde gefühlt gar nicht beachtet, das war dann so ein, ja, darum kümmern wir uns, wenn es dann irgendwann soweit ist, und die Quittung haben die Packers jetzt in der Offseason bekommen, er wollte weg, sie hätten ihn jetzt sicherlich halten können gegen seinen Willen, aber hätte dann letzten Endes auch nicht viel gebracht für den Erfolg des Teams. Und jetzt sind die Packers, wie du richtig gesagt hast, eigentlich schlechter als vorher. Und ja, die AFC ist jetzt die Division, die stärker ist, gerade auf der Quarterback-Position, heißt in der NFC ist es vielleicht noch leichter, durch die Playoffs zu gehen. Aber ich glaube, die Packers werden sich trotzdem strecken müssen, denn der Kader ist nicht so stark, wie man denkt. Und auch ein Aaron Rodgers braucht sein Go-To-Guy. Und wenn sie jetzt nicht Julio Jones oder Odell Beckham Jr. vielleicht holen, wo dann auch die Frage ist, wie verlässlich sind die über eine ganze Regular Season plus Playoffs, dann frage ich mich, wie das offensiv bei den Packers überhaupt aussehen soll.
Du, die Frage stelle ich mir auch. Also wenn wir uns das angucken, Wide Receiver Room, du hast schon gesagt, Randall Cobb, Alan Lazar, Amari Rodgers, der, wie ich finde, mit seinen 22 Jahren letztes Jahr schon irgendwie gute Ansätze teilweise gezeigt hat, aber ansonsten gibt es halt Rico Grafford, Juwan Winfrey, Malik Taylor, Chris Blair, No-Name-Leute, muss man ganz ehrlich sein, die dort einfach mit dabei sind, und das ist halt einfach zu wenig. Wir haben es schon mehrfach erwähnt, da muss einfach mehr kommen. Klar, natürlich, du profitierst davon, dass du in einer schwächeren Conference spielst, als es in der AFC der Fall ist. Du spielst in einer Division, wo 3 Teams im Rebuild sind, wenn man ganz ehrlich ist. Also von daher hast du natürlich auch davon natürlich einige Siege, die du sicher einfährst und wahrscheinlich auch wieder locker Division-Sieger wirst. Aber das hilft dir halt nicht, den Schritt mal wieder Richtung Super Bowl zu kommen. Und das ist halt das große Problem. Und du hast angesprochen, für mich ist auch das Front Office klar dafür verantwortlich, dass sie es so weit haben kommen lassen, dass halt vielleicht der beste Right Receiver der Liga sagt, ich habe keinen Bock mehr auf euch, weil ich mich nicht bei euch wertgeschätzt fühle. Also sorry, das ist einfach... Ja, die Packers-Fans mögen uns dafür hassen, was wir jetzt sagen, aber es ist einfach schlecht. Das geht einfach nicht. Gerade weil du schon auf dem Free-Agents-Markt nicht aktiv bist, musst du halt gucken, dass du dann wenigstens deine eigene Inhouse-Free-Agent hältst. Und wenn du das nicht hinkriegst und dann wichtige Leute halt gehen lassen musst, wie eine Za'Darius Smith, Billy Turner, den man lassen, ist jetzt nicht so wichtig, klar, aber es geht halt einfach nicht. Du musst denn so einen Mann wie eine Davante Adams haben, du musst ihn eigentlich zweimal haben, wenn du ganz ehrlich bist, und das haben sie definitiv nicht. Also das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Also für die Packers wird, bin ich ganz ehrlich, für mich sind sie kein Team, was ich in den Super Bowl aktuell reinrechne, weil einfach diese Lücke, die Davante Adams ist, so groß ist. Das wird ein alterner Randall Cobb, dessen besten Zeiten schon zu Ende sind, nicht füllen können, und einen Alan Lazar und selbst den Marcus Valdes-Scantling zurückkommt, werden die auch überhaupt nicht füllen können. Und dann nur mit Laufspiel und seinen 6 Titans im Kader das irgendwie hinzuwuppen, sorry, das wird nicht funktionieren. Dafür ist die Liga aktuell eine zu sehr Passing-Liga, und da kannst du halt nicht Run First, 12 Personnel da irgendwie durch die Mauer durchlaufen. Das wird nicht funktionieren.
Besonders weil Aaron Rodgers jetzt auch nicht unbedingt der leichteste Charakter ist. Also er hat in den letzten Jahren auch, also ich will es jetzt nicht beschreien, aber wer sagt, dass er nächste Saison oder nach der nächsten Saison nicht plötzlich sagt, du Leute, ganz ehrlich, ich weiß, ich habe hier für 3 Jahre unterschrieben, aber ich habe jetzt doch lieber mehr Lust, Jeopardy zu machen, zu hosten, und das läuft mir hier nicht. So diese 3 Jahre, die er für die er unterschrieben hat, die sind eigentlich nichts wert. Also gerade wenn der Kader so ist, wie er aktuell ist, frage ich mich auch, was Aaron Rodgers da, also sie werden ihm ja irgendeinen Plan präsentiert haben müssen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er für 3 Jahre unterschreibt, wenn er den Kader sieht und sich denkt, wie soll ich denn hiermit gewinnen?
Ja, genau, also ja, also klar, natürlich, die Packers werden wahrscheinlich die Division wieder gewinnen und so, aber ich sehe es halt einfach nicht, dass da irgendwie, dass es so weit reichen wird, um den Super Bowl einfach einzuziehen. Und deswegen ist es das einfach, man will sich am Ende wieder die Saison die Frage stellen, warum ist man wieder in der ersten Runde ausgeschieden? Ja, weil man einfach ein schlechtes Team hat. Sorry, also es reicht einfach damit nicht. Also kein schlechtes Team, hat ein gutes Team, ja, aber man hat nicht ein so gutes Team, um halt in den Super Bowl einzuziehen. Und das muss man halt auch irgendwann mal auch mal kapieren, dass man halt auch dieses Fenster sich einfach schließt. Und das ist derselbe Fehler, den sie damals mit Brett Favre gemacht haben, den sie jetzt wieder machen werden. Und das wird ihnen einfach wehtun. Da müssen die mal über ihre Philosophie ein bisschen drüber nachdenken und auch mal bereit sein, Free Agents zu holen, weil man hatte 2 legendäre Quarterbacks, aber am Ende geht man hier vielleicht mit 3 Super Bowls raus, hätte aber vielleicht viel, viel mehr erreichen können. Also ja, das ist schon wirklich ja, sehr verwunderlich insgesamt. Dann lass uns mal zum weiteren, ja, schon ein bisschen Verlierer, glaube ich, insgesamt sehen, auf dem wir sprechen müssen, Kevin, den Atlanta Falcons. Man hat Matt Ryan verloren, jetzt per Trade hat man ihn abgegeben zu den Indianapolis Colts, die sich jetzt damit ihren nächsten Versuch starten, den neuen Starting Quarterback zu finden. Muss dafür 40 Millionen Dead Cap schlucken, was natürlich eine enorme Anzahl ist. Höchster Dead Cap bei 7 Millionen, also der neue Rekord, den man dort aufstellt. Und man hat ein Team, was viele Lücken besitzt. Ich glaube, irgendwie nur 3 Wide Receiver aktuell im Kader. Marcus Mariota als Bridge Quarterback, weil ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass er nicht viel mehr sein wird. Ja, schwierige Zeiten für die Falcons gerade.
Ja, also bei den Falcons blicke ich auch nicht so ganz, was der Plan ist. Es gab letzte Offseason vorm Draft oder auch nach dem Draft ja die Diskussion, was machen die Atlanta Falcons mit dem Nummer 4 Pick? Investieren sie lieber in eine Waffe für Matt Ryan, weil sie glauben, sie können mit ihm noch 2 Jahre oder was auch immer angreifen? Oder investieren sie lieber in vielleicht sogar seinen Nachfolger? Also auch an 4 hätte man ja noch einen Mac Jones haben können, einen Justin Fields haben können. Und letzten Endes haben sie sich für Kyle Pitts entschieden, der eine überragende Rookie-Saison gespielt hat, der abgeliefert hat, sicherlich die Touchdowns, er hat glaube ich nur 1 Touchdown gemacht, aber über 1000 Yards, was auch schon stark ist. Aber trotzdem muss man jetzt sagen, es war eine Fehlentscheidung, das nicht, weil Kyle Pitts nicht gut war, sondern weil die Falcons jetzt mit einer Haufen Baustellen, mit sehr vielen Baustellen im Kader dastehen. Matt Ryan ist weg und man hat quasi den Weg, den man letztes Jahr im Draft, für den man sich entschieden hat, den hat man schon wieder verlassen. Und ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß, also es ist ja gar kein wirklicher Plan gerade erkennbar. Also ja, Marcus Mariota ist Übergangsquarterback, 1 Jahr, vielleicht 2, vielleicht passiert ja auch noch was im Draft, muss man ja schauen. Stichwort Malik Willis, Stichwort Kenny Pickett. Keine Ahnung, ob da vielleicht irgendwie, was Sam Howell, ob da die Falcons hinterher sind Oder auch vielleicht Jordan Love von den Packers, der natürlich jetzt wahrscheinlich keine Zukunft da haben wird. Also Baker Mayfield wäre auch noch so ein Name. Also Optionen gäbe es sicherlich. Aber muss man sich schon fragen, bei den Falcons, was genau man sich da eigentlich langfristig vorgestellt hat. Denn wir haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass die NFC sicherlich nicht die stärkste Conference ist. Aber ich finde es immer problematisch, wenn wir ein Team haben, wo keine Philosophie, keine Ausrichtung zu erkennen ist. Das war auch meine Kernkritik in den letzten Jahren an meinen New York Giants, an den New York Jets oder auch an dem ein oder anderen Team. Man kann ja schlecht sein oder sich im Rebuild befinden, aber dann sollte halt klarer Plan vorhanden sein. Es sollte eine Handschrift erkennbar sein, eine Linie, der man folgt. Und das hat mir bei den Falcons gefehlt, nicht nur letztes Jahr, sondern auch schon die Jahre eigentlich davor, seit dem Super Bowl. Und diese Offseason reiht sich da irgendwie nahtlos ein.
Ja, du, da bin ich auch bei dir. Also, wie gesagt, ich kann es auch nicht so ganz erkennen, was sie wollen, weil du hast gesagt, wenn man den Neustart hätte machen sollen, dann in der vergangenen Saison, neuer Headcoach, neuer GM, ne, machen hier den klaren Cut einfach. Aber ja, jetzt haben sie sich da komplett gegen entschieden. Also, das ist irgendwie was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum sie das getan haben, was denn die Idee dahinter ist. Und jetzt sitzen sie natürlich voll drinne im Rebuild, haben so viele Löcher eigentlich im Kader, dass sie wahrscheinlich nächstes Jahr den First Overall Pick bekommen könnten, also zumindest einer der heißen Favoriten darum sind. Ich meine, die haben 4 Wide Receiver im Kader, zum Vergleich, die haben jetzt, glaube ich, ich habe gerade gerechnet, 8 Tight Ends. was ist da der Plan? Gut, natürlich, wir haben einen Reserve, einen Future Contract unterschrieben, aber auch da frage ich mich halt, ja, was hat man damit vor, was möchte man machen, kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, was man da vorhat, weil, wie gesagt, man hätte es im vergangenen Jahr machen können, man hat sich jetzt entschieden, es in diesem Jahr zu machen, aber dann holt man dann sich wieder einen Casey Hayward irgendwie für 2 Jahre 11 Millionen, wo ich mir frage, warum holst du Casey Hayward? Der ist 32, das passt nicht, aber ja, es ist, ich glaube, der liebe Stefan, der an dieser Stelle gegrüßt ist, ist leider ein bisschen krank gerade, wird sich genauso wie uns fragen, was der aktuelle Plan der Verantwortlichen bei den Falcons ist. Also das ist schon wirklich sehr, 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 sehr verwunderlich auf jeden Fall, was sie dort irgendwie vorhaben, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, denn das eine oder andere Team haben wir auf der Liste, über das wir sprechen wollen, deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Ja, und jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal auf 2, 3 weitere Teams, die man durchaus als Verlierer bezeichnen kann. Und da wollen wir so ein bisschen den Anfang mit den Dallas Cowboys machen. Die Dallas Cowboys, ne, immer auch ein Team, was wir natürlich auch immer auf die Playoffs mit reinziehen können. Aber so richtig schlau aus dem, was sie gemacht haben, kann man nicht so werden. Man hat Randy Gregory verloren aufgrund von irgendwie komischen Vertragsdetails, worauf man sich nicht einigen konnte. Und dann Jerry Jones was eingebaut wollte, was Gregory nicht haben wollte, hat ihn dadurch verloren. Man hat Amari Cooper getradet, was auch nicht so ganz verständlich ist. Hat dafür Michael Gallup mit einem dicken Vertrag ausgestattet und dann auch den einen oder anderen verloren. Irgendwie so richtig, richtig besser geworden sind sie jetzt nicht so wirklich, Kevin.
Nein, also die Dallas Cowboys zählen zweifelsohne bisher zu einem der Verlierer der Offseason aus den von dir genannten Gründen. Also wenn man es vielleicht mal so nacheinander abarbeitet, der Randy Gregory Deal, sie waren sich ja schon einig und dann ist er halt jetzt doch zu den Denver Broncos gegangen, wegen dem Wording im Contract, wo man sicherlich drüber streiten kann. Die eine Seite sagt, warum gab es für Randy Gregory denn spezielle Auflagen, beziehungsweise Klauseln in seinem Vertrag, das sendet jetzt nicht unbedingt das beste Signal. Die andere Seite würde argumentieren, die Cowboys waren das Team, das überhaupt in den letzten Jahren, also abseits des Feldes, Probleme hatte, an ihn geglaubt hat. Und entsprechend wäre ein bisschen Dankbarkeit nicht schlecht. Trotzdem verlieren sie einen Spieler, der für die Defense enorm wichtig war. Dann Amari Cooper, ähnlich diskutabel, weil Cooper hat jetzt auch in der letzten Saison nicht überragt.
verdient sehr viel Geld, aber du hast es mehrfach im Verlauf der Sendung jetzt gesagt, wie wichtig der Receiving Core ist und wie wichtig eigentlich auch ein Ex-Receiver ist. Und die Cowboys haben ihren Ex-Receiver jetzt verloren. Also Michael Gallup sicherlich talentiert, aber birgt auch so ein bisschen die Frage oder das Risiko, was auch bei Juju Smith-Schuster in den Jahren bei den Steelers der Fall war, nachdem Antonio Brown dann weggegangen ist, ob er nicht einfach nur gut war, weil er einen starken Receiver neben sich hatte. Und ähnlich könnte man argumentieren, und das wird sich dann in den nächsten Jahren zeigen, war Michael Gallup vielleicht nur gut, weil er eben Amari Cooper neben sich hatte, der ja trotz seiner im letzten Jahr nicht starken Produktivität, zumindest verglichen mit den Vorjahren, sehr viel Aufmerksamkeit der Defense auf sich zieht. Und darüber hinaus haben sie mit Cedric Wilson noch einen Wide Receiver verloren an die Miami Dolphins, der auch sehr gut gespielt hat. Klar, du hast noch CeeDee Lamb, den du als Ex-Receiver einsetzen kannst, der aber in den letzten Jahren primär als Slot-Receiver eingesetzt wurde und da auch enorm stark war. Aber die Cowboys sind alles in allem einfach nicht besser geworden. Und das hätte das Ziel sein müssen, wenn du in den Super Bowl möchtest. Denn du zahlst Ezekiel Elliott sehr viel Geld, du zahlst Dak Prescott sehr viel Geld, du zahlst dieser Offensive Line, die mehr und mehr in die Jahre kommt, immer noch sehr viel Geld. Deine Defense, ja, die ist im letzten Jahr besser geworden, ist immer noch nicht elitär, aber okay, da muss man dann schauen, was auch mit Dix passiert, ob der an seine starke Saison vom Vorjahr anknüpfen kann oder ob das nur einfach ein Ausreißer nach oben war. Also bei den Cowboys sind sehr viele Sachen einfach unklar und die Moves, die sie gemacht haben, es hieß ja, der Amari Cooper Trade wurde gemacht, um Geld zu sparen. Die Browns machen es dann so, sie strukturieren den Vertrag sofort um Geld zu sparen. Da frage ich mich, warum haben die Cowboys das nicht getan? Also das wirkt alles ein bisschen undurchsichtig und als Giants-Fan bin ich jetzt nicht ganz traurig drum. Aber es wundert mich dann doch immer wieder, wie es die Dallas Cowboys schaffen, trotz des Potenzials, was sie ausschöpfen könnten, unter ihren Möglichkeiten zu bleiben.
Ja, da bin ich bei dir. Also ich meine, gut, dass ich verstehen kann, dass einmal Cooper Black getradet wurde, wenn er gesagt haben soll, dass Dak Prescott der schwarze Kirk Cousins ist, spricht jetzt auch nicht unbedingt für ihn, glaube ich. Da muss man auch schon ehrlich so eingestehen, wenn das so gesagt worden ist. Aber ja, es ist schon sehr verwunderlich, dass die Cowboys es wirklich Jahr für Jahr schaffen, immer so ein gutes Gefühl irgendwie aufzubauen, aber irgendwie das nicht so verbessern, wo man sagen würde, dass es richtig, richtig, richtig gut ist für
den Super Bowl halt. Also, um jetzt diese Aussage vielleicht nochmal kurz aufzugreifen, hältst du Dak Prescott denn für besser als Kirk Cousins?
Nein, also ich glaube, er profitiert schon von dem ganzen Drumherum mit dem guten Wide Receiver.
Also ich erinnere mich, dass diese Sichtweise, diese Perspektive, dass Dak Prescott ein Top-Quarterback ist, dass die hätte ich bis vor ein paar Jahren noch gelten lassen. Aber mittlerweile muss man einfach konstatieren, dass Dak Prescott ja auch kein Talent mehr ist. Der ist kein Prospect mehr. Der ist das, was er ist. Und das ist sehr gut, aber auch nicht viel besser als Kirk Cousins. Also gut, jetzt ist die Frage, wenn Jerry Jones der Verantwortliche ist und du quasi so über seinen Ziehsohn redest, dann darfst du dich wahrscheinlich nicht wundern, wenn du dann bei den Cleveland Browns landest, aber Unrecht hat Amari Cooper ja trotzdem nicht.
Ja, möchte ich ihm auch gar nicht unterstellen. Also ich bin da auch prinzipiell bei dir. Das ist, ja, er ist mit Sicherheit in seinem System, ist ein guter Quarterback, aber er profitiert auch von dem Ganzen drumherum. Ich glaube, so ehrlich muss man einfach sein. Ob das jeder so sieht, wie gesagt, das haben wir dahingestellt in der Organisation, in der Cowboys, aber wie gesagt, insgesamt machen sie jetzt nicht die Schritte da, um ihn dann noch besser zu machen, beziehungsweise um das Team so weit besser zu machen, dass man jetzt wirklich angreifen kann, weil, wie gesagt, du hast Russell Wilson weg, das heißt, ein Team weniger ist weg, die Packers sind schlechter geworden, du hättest jetzt wirklich mal die Chance anzugreifen und jetzt dich mal als starken Konkurrenten gegen die Buccaneers und dann gegen natürlich auch die Rams und die Cardinals hinzustellen, aber du kriegst es halt nicht hin. Und das ist halt etwas, wo man sich da halt schon noch fragen muss, Leute, wann wollt ihr endlich mal wieder in den Super Bowl einkommen? Soll, keine Ahnung, sein noch der Sohn von Jerry Jones so alt werden wie sein Vater, bis das nächste Super Bowl Einzug stattfindet? Oder wie soll das laufen? Also es ist schon sehr, 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 sehr verwunderlich, wie man das ja Jahr für Jahr jetzt nicht so hinbekommt, wie man es vielleicht erhoffen könnte und auch mit guten Quarterbacks vielleicht auch schaffen könnte. Dann lass uns vielleicht noch zum einem weiteren Team kommen, wo ich sehr gespannt bin auf deine Meinung, denn wir hatten schon noch ein bisschen drüber gesprochen, es wurde auch viel über Social Media gesprochen, über die Jacksonville Jaguars, die ja enorm aktiv gewesen sind, viele Spieler geholt haben, viel Geld ausgegeben haben. Wenn ich mir das aber insgesamt angucke, finde ich, dass man viel Geld für Spieler ausgegeben hat, die dieses Geld eigentlich gar nicht wert sind. Zay Jones, 3 Jahre, 24 Millionen, wofür? Christian Kirk, 4 Jahre, 72 Millionen, also 18 Millionen pro Jahr, wofür? Faye Olokun, 4 Jahre, 3 Jahre, 15 Millionen pro Jahr, also insgesamt 45 Millionen. Kann ich vielleicht noch eher verstehen, aber trotzdem darf ich mich wofür? Darius Williams nach einem Down-Year, 3 Jahre, 30 Millionen. So richtig glücklich, was das die getan haben, bin ich nicht, zumal du auch deinen besten Receiver gehen lässt mit DJ Chark. Ja, ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon, dass sie so viel Geld ausgegeben haben für durchschnittliche Spieler.
Also, um vielleicht erstmal die Seite zu beleuchten, wo ich bei dir bin, sie haben ja auch Spieler abgegeben, die quasi dann durch nicht bessere Spieler, aber teurere Spieler ersetzt wurden. Also du hast DJ Chark angesprochen, der quasi durch Christian Kirk ersetzt wird, wo ich mich frage, hätte man DJ Chark nicht für vielleicht sogar weniger Geld halten können? Wahrscheinlich ja. Dann lässt du Miles Jack gehen, deinen besten Linebacker, und holst dir dafür Uluokhan von den Falcons, beziehungsweise der Free Agent. Weiß ich auch nicht, ob das dieses Upgrade ist. Sicherlich gibt dir Uluokhan nochmal eine andere Qualität in der Pass-Coverage, aber Miles Jack war für mich da auch eigentlich solide. Und ich verstehe das Argument zu sagen, die Jaguars haben für diverse Spieler von durchschnittlicher bis okayer Qualität zu viel Geld bezahlt. Um jetzt aber so ein bisschen Devil's Advocate zu spielen. Evan Engram klammer ich mal aus, da möchte ich eigentlich nicht drüber reden. Da bin ich froh, ihn nicht mehr im Trikot der New York Giants zu sehen. Jaguars-Fans werden in der nächsten Saison wissen, warum. Ich habe mir versucht, diese Deals zumindest für die Offense so zu erklären, dass man einfach sehen möchte, was man an Trevor Lawrence hat. Also nicht, dass ich jetzt so weit gehe zu sagen, wenn er jetzt nicht abliefert, gilt er als Bust. Aber die Umstände im letzten Jahr waren für ihn ja alles andere als vorteilhaft. Also der Kader war nicht gut, dann das ganze missratene Experiment mit Urban Meyer. Also Trevor Lawrence hatte keine einfache Rookie-Saison. Und um den Quarterback zu evaluieren und erstmal zu gucken, woran muss er arbeiten, worauf können wir aufbauen, all diese Sachen, da musst du ihn natürlich mit den richtigen Spielern umgeben. Und ich finde, da haben die Jacksonville Jaguars jetzt erkannt, dass sie was machen müssen. Heißt, mit Christian Kirk und Evan Engram gibst du Trevor Lawrence offensiv ein paar mehr Waffen, dass du sagen kannst, wenn vielleicht Christian Kirk sich so entwickelt, wie man hofft, und vielleicht in diese Borderline-Exclusiver-Rolle reinwächst, kannst du sehen, okay, wie funktioniert Trevor Lawrence, wenn er einen starken Exclusiver hat? Du hast ja immer noch Laviska Shenault, der ja auch nicht zu verachten ist. Die Offensive Line ist auch jetzt nicht die schlechteste, ist jetzt keine Top-Offensive Line, aber ist okay. Also alles in allem wirken die Moves der Jaguars für mich einfach, um zu sehen, wie funktioniert dieser Kader mit den wenigen Stützbausteinen, die man hat, wenn man ihn mit ein bisschen mehr Qualität versieht. Die Frage, die ich auch nicht beantworten kann, ist, hätte man diesen Spielern, die eine gewisse Qualität ja reinbringen, hätte man denen so viel Geld für so viele Jahre geben müssen. Und wenn du damit argumentierst, dann muss ich gestehen, fällt mir leider auch kein passendes Gegenargument ein.
Ja, also wie gesagt, ich möchte den Spielern jetzt auch nicht irgendwie absprechen, dass sie schlecht oder sowas sind, aber ich finde halt einfach, dass sie das Geld, was sie bekommen von den Jaguars, und wenn man sich auch anguckt, dass dieser 1:1 Ersatz ist, ist ja auch übrigens so, dass sie fast auch alle genau gleich alt sind, also quasi Christian Kirk 25 ist, ähnlich wie auch DJ Chark, der gegangen ist, Olokhan ist 26, Miles Jack ist 26 und auch Brandon Scherf, der gekommen ist, ist 30, während Andrew Norwell, der zu den Washington Commanders gegangen ist, auch 30 ist, also schon irgendwie sehr kuriose Zufälle, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt enorm viel Geld, was du dort für Positionen investierst, und Ob die Spieler das alles werk sind, das ist einmal alles hingestellt. Gerade in der NFL, wo du einen Cap-Space hast, kannst du halt nicht wie bescheuert deine Kohle rausschmeißen und hoffen, dass es dann besser wird, weil das hilft nicht immer. Also das, klar, das kann funktionieren, wenn du das clever anlegst und da auch das so das strukturierst, dass du noch immer wieder umstrukturieren kannst, wie es ja die Saints seit Jahren in herausragender Form machen. Aber trotzdem, es ist für mich ist halt, sie haben sich die Spiele halt nicht verdient oder beziehungsweise, ja, jeder hat es verdient, aber sind es eigentlich nicht wert in dem Sinne. Also quasi haben sie über Marktwert bezahlt und deswegen, ja, bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird bei den Jaguars, ob da wirklich dann auch das rauskommt, was man sich im Endeffekt erhofft, nämlich dass man dann mal ein bisschen wieder mehr Richtung positiven Rekord kommt, Richtung 8 und 9, 9 und 8, so ein bisschen in die Richtung kommen. Also, ja, bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob das hinbekommen wird. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall besser wird als letzte Saison, dass dann auch die Trainer wissen, wer Aaron Donald ist.
99 is a problem.
Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es gab bei The Athletic einen langen Artikel über Urban Meyer und da wurde gesagt, dass er nicht wisse, wer denn Aaron Donald ist, also die Nummer 99 von den Los Angeles Rams. Also, ja, das ist schon sehr, sehr kurios. Aber man hat, glaube ich, jetzt ein bisschen besseren Head Coach als Urban Meyer. Also von daher, ja. Genau, dann lass uns vielleicht noch so abschließend noch so über natürlich ein paar 1-2 Teams nennen, die vielleicht, wo man ein bisschen abwarten muss, wie sie sich entwickeln. Natürlich die Carolina Panthers, die ja eigentlich neuen Quarterback sich holen wollten, aber aktuell ja es nicht geschafft haben. Da konnte sich weder Deshaun Watson sichern, noch man konnte was für Russell Wilson holen. Vielleicht kommt Baker Mayfield, keine Ahnung, möglicherweise ist es noch, das wäre wahrscheinlich die einzige Option für Baker. Wir hatten es ja am Anfang der Sendung und auch die Miami Dolphins bin ich sehr gespannt drauf, haben enorm viele Running Backs und Fullbacks verpflichtet. Wie das funktionieren soll, keine Ahnung, bin ich auch sehr gespannt. Ich fand auch, dass der Vertrag von Cedric Wilson sehr, sehr teuer gewesen ist, was sie dort in die Hand gedrückt haben. Also, ja, da wird man mit Sicherheit noch ein bisschen abwarten müssen. Wir sind natürlich auch gespannt, wie ihr das Ganze natürlich einschätzt und wie es natürlich auch die weiteren Wochen noch gibt, denn es sind noch verdammt viele Spieler auf der Verfügung. Also, es muss man schon noch ehrlich sagen, dass dann noch einige wirklich große Namen rumsprochen. Wir hatten es schon bei den Wide Receivers erwähnt. Ein Teron Armstead, um den ist es komplett ruhig, da weiß man noch gar nicht, was passiert, wo er hingeht. Ein Bobby Wagner ist noch Free Agents. Wir hatten es mit dem Honey Badger. Stephon Gilmer ist noch Free Agent. Da sind noch echt einige wirklich sehr, sehr interessante Namen, wie auch ein JC Tretter, ein Duane Brown. Also da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was passieren in den nächsten Tagen. Wir werden euch natürlich über dem Laufen halten. Ich bin auch sehr gespannt, was jetzt auch beim Owners Meeting stattfindet, das jetzt auch in den kommenden Tagen stattfindet. Und da gibt es vielleicht endlich die Änderung der Overtime-Regel, aber dazu dann mehr zu gegebener Zeit. Und bis dahin solltet ihr uns auf jeden Fall weiterhin folgen bei den Social-Media-Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter und Instagram findet ihr uns hier mit dem Handle InterceptionFT. Gerne ein Follow da lassen und auch gerne Fragen stellen, mit uns in Kontakt treten. Auch gerne dann nochmal, wenn ihr Interesse habt, bei uns teilzunehmen, uns auch schreiben. Wir sind noch weiterhin auf der Suche nach Verstärkung für unseren Podcast-Team. Also gerne, wenn ihr da Lust habt, Interesse habt, uns gerne einfach eine persönliche Nachricht da lassen. Ansonsten natürlich auch weiterhin den Podcatchern eurer Wahl uns hören, uns empfehlen, uns auch gerne Rezensionen lassen bei iTunes, aber auch bei Spotify gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, uns Sterne da zu lassen, konstruktive Kritik. Dafür sind wir jederzeit offen und dann gibt es uns spätestens nächste Woche wieder hier bei Interception im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.